Ihre Identität war ein Geheimnis. Ihre Existenz ein Rätsel. Ihr Leben wurde zur Legende. Die unglaubliche Reise einer Frau, die vor über 1000 Jahren begann.
Die Päpstin Johanna. In Wortmanns Film wird sie als Tochter eines Dorfpriesters in Ingelheim geboren. Bildungshungrig, begabt und burschikos schleicht sie sich im frauenfeindlichen Klima des 9. Jahrhunderts in ein Männerkloster ein. Von dort aus startet Johanna, alias Bruder Johannes, eine kirchliche Traumkarriere. Erst Ordensmann, dann Heiler und schließlich Papst. Der ideale Stoff für einen Film, meint der Wiener Kirchenhistoriker Rupert Klieber.
Die Geschichte ist aber halt einfach zu schön, um nicht wahr zu sein. Aber es ist halt eine Legende, es ist ein Märchen und mehr kann man fast nicht dazu sagen, als dass es das ist.
Gott hat mich auf eigenartigen Wegen hierher geführt.
Du spielst mit dem Feuer, Johanna.
Ich bin unabhängig, frei im Handeln und Denken. Ich will so leben, wie es sich keine Frau erträumen darf.
Eine Frau, die sich in Männerkleidung in gesellschaftliche Positionen vorwagt, die ihrem Geschlecht normalerweise nicht zugänglich sind, das ist ein typisches Motiv vieler Legenden, wie sie oft in Epochen und Kontexten vorkommen, in denen überwiegend Männer das Sagen haben. Varianten des Päpstinnenstoffes gibt es auch in anderen Glaubenstraditionen, erklärt Kirchenhistoriker Klieber.
Es gibt auch zum Beispiel eine Legende, eine Frau habe es einmal geschafft, Patriarchin von Konstantinopel zu werden und ähnliches mehr. So wie eben auch die Jentl-Geschichte gehört so hinein, nicht, dass eine Frau gelingt es, Rabbiner zu werden, obwohl das eigentlich nicht geht.
Überliefert ist die Mär von der Frau auf dem Papstthron seit dem 13. Jahrhundert und das in verschiedenen Varianten. Zunächst berichten Chronisten von einer namenlosen Päpstin, die im 11. Jahrhundert amtiert haben soll. Der Dominikanermönch Martin von Troppau schließlich spricht in seiner Chronik 1277 erstmals von einer Johanna, die angeblich im 9. Jahrhundert als Johannes Anglicus zum Papst gekrönt wurde. Warum aber tauchten ausgerechnet damals erste Berichte über die Päpstin auf? Historiker Klieber.
Die großen Scholastiker haben damals ja begonnen, Wissen systematisch zu sammeln, alles was ihnen erreichbar war, nicht also das Gesicherte, wie aber auch das Legendäre, auch Papstfabeln, Papstlegenden sind ja teilweise mit hinein verwoben worden. Man wollte möglichst vollständig, möglichst umfangreiche und auch erschöpfende hier auch Chroniken aufstellen können etc.
Mit der hochmittelalterlichen Scholastik formte sich auch das Kirchenrecht aus und wurde nach und nach in Gesetzesform gegossen. In diesem geistigen Umfeld finden sich stichhaltige Motive für die Erfindung einer Päpstinnenlegende, erklärt Klieber. Sie könnte einfach als Lehrexempel gedient haben, mit dem Kirchenrechtler den theologischen Supergau durchspielten.
Was ist, wenn es einen trifft, der gar nicht papstfähig ist, nicht? Wenn einer gar nicht getauft ist, wenn einer eine Frau ist, wenn einer heretisch ist oder was immer, nicht? Kann der dann legitim oder die dann legitim Papst werden oder nicht? Nicht? Das waren so die Diskussionsfragen.
Über Jahrhunderte nahmen selbst die Päpste die Sage von Johanna von Ingelheim für bare Münze. Gelegen kam sie auch vielen protestantischen Führern in der ersten heißen Phase der Reformation, so Klieber.
Als Beweis für die Verkommenheit des Papsttums, nicht, was es da immer wieder für Unfälle auch gab, spielte das eine Rolle, nicht? Oder gar als Unterbrechung der Sukzessionsreihe.
Zweifel an der Echtheit der Päpstin kamen schon in der frühen Neuzeit auf. Nach ausgiebigen Studien sind sich selbst vatikankritische Historiker heute einig. Die Päpstin ist reine Erfindung. Sönke Wortmanns Film folgt da freilich einer anderen These.
Dann wäre es vielleicht ratsam, ihn verschwinden zu lassen.
Die römische Kurie habe Johannas Namen aus dem Verzeichnis der Päpste, dem Liber Pontificalis, gelöscht. Eine Verschwörungstheorie, die wenig Sinn macht, meint Klieber.
Niemand hätte das jetzt löschen können in dem Sinn, dass man es also völlig vergessen macht. Das heißt, das war an sich ein geläufiges Traditionsgut, das man ab einem gewissen Zeitpunkt als legendär erkannt hat und deshalb jetzt auch der offiziellen Geschichtsschreibung auch wieder rausgenommen hat.
Die Päpstin war auch Anlass für weitere Legenden, etwa die vom Papststuhl mit dem Loch in der Mitte. Durch dieses sei nach jeder Papstwahl die Männlichkeit des Kandidaten befühlt und sichergestellt worden. Ganz richtig ist auch das nicht, erklärt der Kirchenhistoriker.
Es gab da so ein Ritual, dass der Kandidat oder der zu Krönende hintereinander auf mehrere Stühle gesetzt worden ist. Zuerst eben einen ganz niedrigen, despektierlichen Stuhl, nicht als einen Kotstuhl eigentlich, der eine Öffnung hatte für die Ausscheidungen, nicht also einen Klostuhl mehr oder weniger, um die Niedrigkeit der Ausgangslage anzuzeigen. Und dann also erst auf Porphyrthrone gesetzt worden ist. Also so dieses Erheben aus dem Nichts sollte damit rituell hier angedeutet werden. Und das hat offenbar Fantasien und Assoziationen ausgelöst. Es müsste bei diesem Kotstuhl überprüft werden, ob das überhaupt ein Mann ist.
Zurück zum Film. Gut unterhalten mag der Historienschinken trotz mangelnder Historizität und auf ein nach wie vor aktuelles Thema verweist die Päpstin allemal. Die Rolle der Frau in der katholischen Kirche.